Ja, ihr Lieben, wir sind im Markus-Evangelium unterwegs. Aber bevor wir dort, bevor ich den Text lese, möchte ich gerade nochmal mit uns beten. Jetzt werden wir nochmal ganz kurz ruhig. Und wer will, darf gerade auch aufstehen. Vater, wir haben gerade gesungen. Ich kann nicht anders, als zu singen, von dir zu erzählen. Aber oft können wir sehr wohl anders. Oft ist uns gar nicht danach. Herr, oft sehen wir Dunkelheit oder erleben Dunkelheit. Hilf uns heute Morgen zu sehen, dass du auch Herr über die Dunkelheit bist. Dass du regierst, egal in welcher Dunkelheit wir uns vielleicht auch in diesem Moment befinden. Was uns Angst machen will, was uns die Hoffnung oder den Trost rauben will. Dass wir immer wieder zurück zu dem Punkt kommen, dass dich nichts überwinden kann und dass du bei uns bist, dass wir sicher sind, egal was wir begegnen und wem wir begegnen. So hilf uns, unsere Augen auf dich zu richten, ganz neu, einfach auch mit tiefem Trost und Hoffnung auch aus diesem Gottesdienst wieder herauszugehen, weil wir etwas mehr von dir und deiner Herrlichkeit und Macht verstanden haben. Amen. Ich lese uns aus Markus 5, wir sind in Markus 5, ich lese uns aus Markus 5 die ersten 20 Verse. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden. Da er oft mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten auf dem Berg, schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus von Weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder und er schrie mit lauter Stimme und sagte, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist aus dem Menschen. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Der bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie baten ihn und sagten, schick uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Und er erlaubte es ihnen und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000, und sie ertranken in dem See. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus, sehen den Besessenen, der die Legionen hatte, bekleidet und vernünftig sitzen. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Und als er in das Boot stieg, bat ihn der Besessene, der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfe. Und er gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm, geh in dein Haus, zu den Deinen, verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan hat. Und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin, fing an, im Zehnstädtegebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Ja, vielleicht wundert ihr euch auch über so einen Predigtext. Was kann man damit machen? Schauen wir mal. Ich denke, dass einiges drinsteckt, was wir lernen können. Aber sehr interessante Geschichte. Aber ich dachte, die passt vielleicht auch gerade zu dieser Woche. Nicht wahr? Halloween. Ihr Lieben, diese Woche war Halloween, ein Geisterfest für viele, was Unheimliches. Ja, ein Fest, das auch für viele bei Christen sehr viel Verwirrung stiftet. Wie geht man richtig damit um? Viele wissen, es hat irgendwas mit Geistern zu tun, Geistervertreibung. irgendwie unheimlich, spukisch, okkult, okkult? Ihr Lieben, wir wollen sicherlich nicht als Christen, das wollen wir sicherlich nicht, an dem Okkulten teilnehmen. Aber vielleicht ist Halloween gerade auch eine Chance, die Überwindung der Dunkelheit zu feiern. Denn was kann uns die Dunkelheit anhaben? Wir gehören dem Licht. Reformationstag. Nur als Anstoß. Aber ihr Lieben, egal wie wir Halloween nutzen, es vermittelt vielen das Gefühl einer Geisterstunde. Und die Bibel erzählt auch sowas wie eine Geisterstunde. Diese Geschichte hier, wenn es so etwas wie eine Geisterstunde gab, dann hier. Dann diese Geschichte. Und die war nicht nachgestellt, die war echt. Jesus tritt einer ganzen Horde von wild gewordenen Geistern gegenüber, die in einem Menschen Platz genommen haben, und sie müssen gehorchen. Sie müssen tun, was er sagt. Die Heilung des Besessenen zu Gerasa, der Gerasena. Übrigens, das ist nicht sein Name, ja, sondern Gerasena, er wird so genannt, sein Name wird überhaupt nicht genannt hier im Text, wir wissen nicht, wie er heißt. Er wird nur so genannt, weil er in der Gegend gerade zu Hause war, die wir Gerasa nennen. Deshalb hieß er, wie alle anderen auch aus diesem Gebet, einfach die Gerasena. Und ich hatte euch auch im Vorfeld immer wieder gesagt, das Markus-Evangelium können wir grob in zwei große Abschnitte unterteilen. Wisst ihr noch die zwei groben Abschnitte? Von Kapitel 1 bis 8 und dann 9 bis 16. Erster Teil. Genau, da geht es schwerpunktmäßig um die Frage, wer ist Jesus? Und da tritt Jesus, vor allen Dingen in diesem Teil, tritt Jesus mit seiner Autorität auf, sowohl in Wort als auch Tat. Gerade dort sehen wir viele Wunder, aber auch die ersten Konflikte, die entstehen, weil anfangen Menschen ihn abzulehnen. Im zweiten Teil dann geht es dann um die Frage, da wendet er sich noch mehr seinen Jüngern zu, warum bin ich überhaupt hier? Warum kam er? Ja, nämlich zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Kurz zusammengefasst, das Markus-Evangelium. Und wir haben schon einige Wunder im Markus-Evangelium uns angeschaut, vor allen Dingen Kapiteln 1 bis 3. Was war übrigens das erste Wunder im Markus-Evangelium? Das war auch eine Dämonenaustreibung. Wisst ihr wo? Im Gottesdienst. Das ist das erste Wunder im Markus-Evangelium. In der Synagoge. Der kann es auf einmal nicht mehr aushalten, was Jesus da vorne von sich gibt. Versucht ihn von unten aus klein zu machen. Ja, und dann die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Heilung des Aussätzigen. Und der Mann, der auf der Bahre getragen worden ist von seinen vier Freunden, damit Jesus ihn gesund macht. Und dann der Mann, da ist Jesus wieder in der Synagoge mit der verkrüppelten Hand. Das war die, kann man sagen, so die, der erste Wunderzirkel im Markus. So, und dann sehen wir die ersten massiven Ablehnungen gegen Jesus, wie man ihn verwirft, vor allen Dingen von der geistlichen Leitung aus. Und dann beginnt Jesus deutlicher zu reden, in Form von Gleichnissen. Und dann ab 4,35, wie gesagt, jetzt ist das Reden Jesu erstmal wieder um. Kommt der nächste Wunderzirkel, der nächste Wunderkreis. Diesmal aber noch größer wie der erste, aber immer mit der Frage, wer ist Jesus? Nachdem einige beginnen, ihn abzulehnen, wird Jesus noch mächtiger und noch bekannter und noch größer. Das ist oft so im Leben, nicht wahr? Wo auf der einen Seite vielleicht Gott abgelehnt wird, wird auf der anderen Seite noch größer. Und so auch hier im Markus-Evangelium. Wir haben das letzte Mal gesehen, die Sturmstillung. Ein Naturwunder, wie es sondergleichen, wie wir es nur vergleichen können mit der Teilung des Roten Meeres. Unglaublich. Heute, wie Jesus eine Horde von Dämonen aus einem Menschen austreibt. Dann sehen wir noch die Heilung der Blut, der Frau, die an Blutfluss litt, und die Auferweckung des Tochter des Jairus. Das sind alles Wunder, wenn wir uns die anschauen und mal ein bisschen mehr hineingehen. Die haben in irgendeiner Art und Weise auch irgendwo ein Todesmotiv. Die Jünger hatten Angst auf dem See, dass sie ums Leben kommen. Der Gerasener lebt unter den Toten. Ja, die Jairus, Tochter des Jairus, ist verstorben. Angst spielt eine große Rolle. Die Gegenüberstellung von Angst und Glauben. Die Jünger haben Angst auf den... Hier, die Gerasener haben Angst, nachdem sie die Macht Jesu kennengelernt haben. Die Frau hat Angst, Jesus in der Öffentlichkeit zu begegnen und berührt ihn nur heimlich. Immer wieder Angst. Und trotzdem auch irgendwo Glaube, aber immer wieder Angst. Und dieses Verhältnis Glaube und Angst spielt in diesen Abschnitten, diesen Wundern eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Sehr, sehr entscheidende Rolle. Der Kontrast zwischen Angst und Glauben. Und heute will ich mit euch gerne dieses zweite Wunder anschauen. Ich muss wieder ein bisschen Gas geben, dass wir durchkommen. Und zwar, ich habe es genannt, Jesu Macht über die Dunkelheit. Es geht um die Frage, wie auch in der Sturmstillung, wie zeigt Jesus seine Macht? Wie zeigt er, wer er ist? Und ich denke, in diesem Wunder, Wunderheilung könnten wir auch sagen, seine Macht über die Dunkelheit. Die Begegnung mit dem Gerasener zählt zu den schaurigsten und unheimlichsten Geschichten im Leben Jesu. Die Beschreibung dieses besessenen und gequälten Mannes ist einfach schockierend. Schrecklich. Hier wird ein Mann beschrieben, der nicht nur den Friedhof besuchte, sondern der auf dem Friedhof lebte. Das war sein Zuhause. Vom jüdischen Standpunkt aus gesehen war dieser Mann das Epitom, der höchste Punkt an Unreinheit, den man erreichen kann als Mensch. Mehr ging nicht. Der Inbegriff völliger Unreinheit. Unreiner konnte ein Mensch gar nicht mehr sein. Absolut bemitleidenswerte Figur. Aber ihr Lieben, das ist der erste Mensch, dem Jesus auf der anderen Seite begegnet. Hat euch gesagt, er war vorher in Kapernaum, fährt über den See, wo Gerasa genau liegt, wissen wir nicht, wir wissen nur an der östlichen Seite, das war das Gebiet der Heiden, auch das Zehn-Städte-Gebiet, Dekapolis genannt, wo auch Gerasa zugehört. Das heißt, Jesus geht in heidnisches Territorium hinein. Und dem Ersten, den er begegnet, ist dieser Mann. Und ich bin überzeugt, Jesus wusste das und er hilft. Und ihr Lieben, das redet gleich davon, kein Mensch ist so unrein, dass Jesus ihm nicht helfen würde. Kein Mensch ist so unrein, dass wir nicht herausgefordert sind, zu helfen. Keiner. Das können wir schon von Jesus hier mitnehmen, lernen. Aber dieser Mensch ist sehr bemitleidenswert. Er besitzt übermenschliche Kräfte und niemand ist in der Lage, ihn zu binden. Er zerbricht alles. Man könnte fast sagen, er ist ein Simson, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Ein Simson auf der anderen Seite, der nicht für uns kämpft, der auf der falschen Seite steht. Superman mit übernatürlichen Kräften, der aber gar nicht daran denkt, zum Wohle anderer seine Kraft einzusetzen. Noch nicht einmal zum eigenen Wohl. Dieser Mann heult und schreit in der Nacht, schlägt und verletzt sich. Dieser Mann ist nicht einfach nur durchgeknallt und verrückt. Er ist besessen. Er ist besessen. Aber in dem Moment, wo er Jesus sieht, ändert sich alles. Die Begegnung mit Jesus ändert alles. Ist ein schwieriger Text für Menschen heute. weiß nicht, wie du mit so einem Text umgehst. Wir schauen uns diese Ereignisse im Leben Jesu an und wir wollen ja auch von Jesus lernen. Wir wollen ja wissen, wer er wirklich war. Und dazu gehört so eine Geschichte mit dazu, um wirklich zu entdecken, wer war er denn? Und der wahre Jesus, ihr Lieben, glaubte an das Übersinnliche. Und er glaubte an das Dämonische. Er glaubte an das personifizierte Böse. Er glaubte an den Teufel. Und ich denke, ihr könnt sicherlich, wie ich, dass diese Stimmen hören. Wenn wir das heute Menschen präsentieren würden, wie würden Menschen reagieren? Was würden sie sagen? Sie würden sagen, ach ja, die Schreiber der Evangelien, die wussten es ja nicht besser. Wir sind heute so viel weiter, so viel mehr gebildet. Damals, die wussten nichts von Bakterien und Viren. Und all die verschiedenen Geisteskrankheiten von Schizophrenie und was es gibt. Wir wissen das heute. Wir können das heute zuordnen. Wir wissen, was das für Krankheiten sind. Nur Jesus wusste es eben nicht besser. Das ist eine ziemlich moderne wissenschaftliche Weltsicht. Aber ich denke, was mir auch da hilft, ihr Lieben, ist besonders Matthäus 4, 24. Da wird Jesus beschrieben von Matthäus und sehr präzise beschrieben. Da beschreibt Matthäus ihn und sagt, und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten, Qualen behaftet waren, Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Hier wird gesagt, sie brachten alle möglichen Formen von kranken Menschen zu Jesus zusammen. Spricht von Dämonischen, von Gelähmten und dann auch dieser Ausdruck Mondsüchtige, was sehr, sehr wahrscheinlich eben auf einen geisteskranken Zustand oder das mit Verrücktheit, mit Wahnsinn gleichgesetzt werden kann. Warum zeige ich euch das? Was sagt uns das nämlich? Was sagt uns dieser Text? Die Evangelienschreiber, genauso wie Jesus, konnten sehr wohl damals schon unterscheiden. Sie konnten unterscheiden, was Geisteskrankheit ist und was Besessenheit ist. Und was hinter welcher Krankheit stand. Richtig? Sie konnten sehr wohl das unterscheiden. Und ich denke, das nimmt diesen ganzen wissenschaftlichen Hintergrund und Gerede an dieser Stelle die Kraft. Jesus kannte sich aus, deswegen glaubte er an Dämonen. Deswegen. Und eben, wenn man das einfach ausblenden will und sagen will, nein, das sind einfach Krankheiten gewesen, dann kannst du Jesus gar nicht richtig kennenlernen. Dann kannst du nicht wirklich verstehen, was Jesus geglaubt hat und was er getan hat. Und aus diesem Grund nehmen wir diesen Text wörtlich und diese Geschichte, so wie sie da steht. Und wollen sie dementsprechend auch behandeln und uns dementsprechend anschauen und dementsprechend lernen etwas über die Macht Jesu aus dieser Geschichte. In dieser Geschichte geht es auch wieder um Jesu Machtüberlegenheit gegen diesmal aber gegen die unsichtbaren Mächte der Finsternis. Ein Bereich, wo Menschen aus dieser Zeit vollkommen ohnmächtig, hilflos gegenüberstanden, aber nicht Jesus. Für Jesus war das ein Moment, zu zeigen, wer er ist. Wer er ist. Menschen sollten sich die Frage stellen, wer ist er? Darum geht's. Wer ist dieser? Und so sehen wir Jesu Macht über die Dunkelheit. Wir sehen Dunkelheit in diesem Text in drei Ebenen. Wir sehen Dunkelheit in dem von Dämonen gequälten Mann. Wir sehen Dunkelheit in der Verkörperung der Bosheit in den Dämonen oder dem Auftritt der Dämonen. Und letztlich sehen wir auch eine geistige Dunkelheit der Stadtbewohner, die es lieber vorziehen, Jesus fortzuschicken, als wie den Moment zu ergreifen und zu sagen, schön, dass du da bist. Dunkelheit auf der ganzen Ebene. Der Text ist durchzogen mit Dunkelheit. Wie geht Jesus damit um, mit dieser Dunkelheit? Drei Punkte, die ich mit euch gerne kurz anschauen möchte. Jesu Macht über die Gefährlichkeit der Machtlosen. Jesu Macht über die zerstörerischen Muster der Dunkelheit. Jesus Macht über die zurückweisende Haltung der Bedürftigen. Jesu Macht über die Gefährlichkeit der Machtlosen, habe ich es genannt. Jesu Macht über die Gefährlichkeit der Machtlosen. Was macht diese Geschichte besonders? Es ist das erste Mal, dass Jesus auf heidnisches Territorium tritt. Heidengebiet. Es wird nicht das einzige Mal sein. Im Markus-Evangelium wird er nochmal nach Tyrus gehen und nochmal im Zehn-Städte-Gebiet unterwegs sein. Aber immer wenn er seine Jünger alleine losschickt, hat er sie nie in diese Gebiete geschickt. In diese Gebiete ging er immer nur mit seinen Jüngern zusammen rein. Aber ohne Zweifel bin ich davon überzeugt, dass das schon Vorbereitung war auf die Mission, die kommen sollte. Irgendwann sollten sie in diese Gebiete rein. Dann ohne ihn. Hier im ersten Teil will ich ein wenig auf den Menschen eingehen, der ja auch noch irgendwo in diesem Körper steckt, nicht wahr? Dann habt ihr euch mal überlegt, was ist mit diesem Menschen? Der ist ja auch in diesem Körper, der ist ja nicht weg. Wo ist der? Wie erlebt der das? Diesen Körper, den er teilen muss mit Dämonen. War von diesem Menschen überhaupt noch was da gewesen? Oder war er so gut wie ausgelöscht? Ich denke schon, dass er noch da ist. Ich denke, wir sehen das an dem, was er litt. Was er litt. Ich glaube, dass wir einen Rest von diesem Menschen in seinen Qualen, die er durchlitt, entdecken können. Dann heißt es in Vers 5, und alle Zeit, Tag und Nacht, war er in den Grabstätten auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Es war eine zutiefst gequälte Seele in der Einsamkeit. Dieser Mann war völlig machtlos, diesen fremden Mächten in seinem Leib ausgeliefert. Und es zerriss ihn in Stücke. Was immer noch von diesem Menschen übrig war, das war ein elendiger Anblick. Und die Beschreibung, die Markus uns von diesem Mann hier liefert, zeigt uns einen Mensch, der von einem Dämonensturm gebeutelt war. So wie die Jünger der Geschichte davor, von dem Sturm auf der See. Es geht wieder um einen Sturm, ein neuer Sturm, nur anders gelagert. Man hatte ihn aus der Gemeinschaft der Menschen verbannt. Warum? Weil er nicht mehr tragbar war. Warum? Niemand konnte ihn bändigen. Dieses Wort, das hier gebraucht wird, wo er die Fußfesseln, Handschellen, Ketten und was immer, womit immer man versucht hat, ihn zu bändigen, auch kein gutes Zureden half. Das ist Damazo, bändigen, lässt sich übersetzen mit zähmen. Es wird gebraucht, wenn man davon redet, wie man wilde Tiere zähmt. Er wird beschrieben als ein wildes Tier. Keiner schafft es, ihn zu zähmen. Da verstehen wir jetzt auch, dieser Mann war gefährlich für die Allgemeinheit. stellt er eine Gefahr dar, wie ein wildes Tier, das sich nicht bändigen lässt. Nicht einfangen und nicht bändigen lässt. Und so müssen sie ihn ausschließen aus der Gemeinschaft der Menschen. Sie müssen ihn ausschließen. Ich hoffe, ihr spürt etwas von der Tragik, die sich hier in diesem Mann widerspiegelt. Auf der einen Seite hören wir die gequälte Seele, die nachts schreit vor Schmerz, wenn er allein war. Und wir sehen, wie er sich martert, mit Steinen schlägt, dort in der Einsamkeit auf dem Friedhof. Was für ein trauriger Anblick. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie er in seiner Machtlosigkeit aber auch zu einer Gefahr wird. Zu einer Gefahr für die Allgemeinheit. Die keine Idee mehr haben, was sollen wir noch machen? Welche Optionen sind uns noch offen? Wir sind am Ende. Wir können ihn nur ausschließen. Aufgrund seiner Gefährlichkeit. Und so ist er verflucht, die ganzen Tage seines restlichen Daseins alleine unter verwesenden Toten zu leben. Und da ist niemand, der ihn mehr liebt. Niemand, den er lieben könnte. Niemand, der nach ihm schaut. Niemand, der sich noch in irgendeiner Weise schützend vor ihm stellt oder versuchen würde, sogar ihn vor sich selbst zu schützen. Ist alles durch. Er ist aufgegeben worden. Aufgegeben von der Gemeinschaft. Im jüdischen Sinne ein Aussätziger. So ein Mann. Was für eine Tragik und Einsamkeit, denke ich. So eine gequälte Seele. Ich denke, so stelle ich mir ein Stück weit die Verbindung zur Hölle vor. Dass das sehr ähnlich wird oder sein kann. Völlige Hoffnungslosigkeit im Dasein. Keine Verbindungsmöglichkeit mehr. Völlig abgeschnitten. Aber dennoch wahrnehmen, ich bin da. Ich bin nicht einfach weg und aufgelöst. Völlige Hoffnungslosigkeit. All das ändert sich, als er Jesus sah. Als Jesus kam. Das war der entscheidende Moment. Jesu Gegenwart verändert alles. Ihr Lieben, Jesus hat immer noch Macht über die Machtlosen. Er war machtlos und gleichzeitig gefährlich. Er hat Macht über die Machtlosen, die gefährlich sind. Jesus ist Herr auch über die Menschen, die uns gefährlich werden können, die sich selbst nicht im Griff haben, vor denen wir Angst haben, die sich nicht kontrollieren können. Menschen, die im Grunde völlig hilflos sind. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das sehen. Dass Jesus sich auch diesen Menschen stellt. Und wenn wir solchen Menschen begegnen, dann nie allein. Dann ist er dabei. Wie zeigt Jesus seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Macht? Jesus zeigt seine Macht, indem er über die Machtlosen Herr ist, die sich selbst nicht mehr retten können, die begonnen haben, auch für andere eine Gefahr zu werden. Nur Jesus kann das. Aber Jesus kann es irgendwo auch durch uns. Jesu Macht über die Gefährlichkeit der Machtlosen. Zweitens, Jesu Macht über die zerstörerischen Muster der Dunkelheit. Jesu Macht über die zerstörerischen Muster der Dunkelheit. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Eingemachten. Ja? Die Dämonenaustreibung von Kapitel 1 haben wir noch im Hintergrund. Da schrie ein Mensch, ja, und Jesus befreite ihn auch. Was fällt auf, wenn man gerade durch das Markus-Evangelium durchgeht? Weil das Interessante ist, dieser Mann selbst, der konnte ja nicht mehr reden, der hat seine Stimme verloren. Soweit haben die Dämonen das alles übernommen, er hat das alles abgegeben. Und wir sehen oft, dass Dämonen oder diese Geister dann aus diesen Menschen heraus reden. Wie reden die? Schaut euch mal an, wie sie, wenn sie mit Jesus beginnen zu reden, wie sie beginnen. Der Mann in der Synagoge, ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Kapitel 3 sehen wir noch einmal einen Fall, wo einfach allgemein gesagt wird, dass Jesus die Dämonen austrieb. Ja? Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und hier, in diesem Text, und er schrie mit lauter Stimme und sagte, was habe ich mit dir zu schaffen? Jesus, Sohn Gottes, des Höchsten. Wisst ihr, was faszinierend ist? Einige der höchsten christologischen Titel in den Evangelien, die man gegen zu Jesus ausspricht, kommen von Dämonen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat noch niemand so geredet. Noch niemand. Die wissen, wer Jesus ist. Die wissen, was er kann. Die wissen, wo er herkommt. Die haben ihn identifiziert. Kannst du mir einen Schluck Wasser nachgeben? Ja, sie haben die klarste